Dimensionen.
En la mondon venis nova sento. In die Welt kam ein neues Gefühl. Durch die Welt geht ein starker Ruf. Mit Flügeln leichten Windes fliege er nun von Ort zu Ort. La Espero, die Hoffnung, ist die Hymne der Esperanto-Sprachgemeinschaft. Und diese Hoffnung bezieht sich auf die Kraft dieser vor mehr als 130 Jahren konstruierten einfachen Sprache, völkerverbindend und friedensstiftend zu wirken. Von einer Welt ohne Übersetzung haben Menschen schon sehr lange geträumt und immer wieder versucht, Universalsprachen zu entwickeln.
Die Labormäuse der Linguistik.
Und da gibt es zwei Strategien. Die eine Strategie ist, wir bauen eine richtige Sprache mit einer Schrift, mit einem Vokabular. Und die andere Strategie ist eben, wir verlassen uns nicht mehr auf gesprochene Sprachen, sondern entwickeln Sprachen, die nach Kriterien der Logik, aber vor allem auch der Schrift, der Visualität funktionieren, die man gar nicht mehr sprechen muss und trotzdem verstehen kann. Auch das sind Elemente von Universalsprachen. Und so kann man sagen, gibt es einerseits eben die visuellen, die lesbaren Universalsprachen und es gibt auch die gesprochenen, wie eben zum Beispiel Esperanto.
Im Universum der Plansprachen von Sabrina Adelbrecht.
Coram bonvenon en la Esperanto Museo de la Austria Nazia Biblioteco. Mi tre gioias, che vi estos ci tie hodiau.
Bernhard Tulde ist Bibliothekar im Esperanto Museum der Österreichischen Nationalbibliothek und heißt uns dort herzlich willkommen. Auf Esperanto natürlich. Einer geplanten, also konstruierten Sprache, die der russische Augenarzt Ludwig Leiser-Samenhoff im späten 19. Jahrhundert entwickelt hat. Der Name leitet sich von Samenhoffs Pseudonym Doctoro Esperanto, Doktor Hoffender, ab. Esperanto ist eine streng schematische Sprache, mit der man sich aber doch flexibel ausdrücken kann. Sehr viele Wörter stammen aus romanischen und germanischen Sprachen, einige wenige aus dem Slawischen. Es gibt aber auch ein eigenes System zur Wortbildung. Die Sprache zu erlernen sei gar nicht schwierig, meint Bernhard Tulder. Ihre Grammatik basiere nur auf 16 Grundregeln.
Innerhalb von 6 Monaten kann man das Maturaniveau erreichen, B2. Natürlich kommt es auch immer darauf an, welche Sprache man bereits spricht. Also Personen, die eine romanische Sprache und oder eine germanische Sprache sprechen, tun sich da besonders leicht.
Esperanto ist die heute weit verbreitetste Kunstsprache der Welt. Wie viele aktive Sprecherinnen und Sprecher es gibt, lässt sich aber nicht genau sagen.
Es gibt nur Schätzungen, wie viele Personen auf der Welt Esperanto sprechen. Diese Schätzungen reichen von 10.000 Personen bis zu 2 Millionen. Die genaue Zahl liegt irgendwo dazwischen.
Das Wiener Esperanto-Museum ist ein wichtiger Kristallisationspunkt dieser Sprache. Es wurde 1927 als privater Verein gegründet und im Jahr darauf in die Nationalbibliothek integriert. Durch eine seitdem nahezu kontinuierliche Sammeltätigkeit ist daraus eine weltweit einzigartige Fachbibliothek für Interlinguistik entstanden, die 1990 die Bezeichnung Sammlung für Plansprachen erhielt. Denn es geht dort um weit mehr als Esperanto, das allerdings den Schwerpunkt bildet. Dokumentiert sind etwa 500 Plansprachen, die weniger komplex und damit leichter zu erlernen sind als natürliche Sprachen. An einer Medienstation im Museum können Besucher eine kleine Auswahl davon auch hören. Wir drücken zunächst den Knopf für die Plansprache Okzidental.
Und das Hörbeispiel ist ein Gedicht von Heinrich Heine, Leise zieht.
Suon passa tramiment, dulci tintinada, sona litti verne cant, sona for til strada, tili litti doccia mos, flores da escuta.
Noch eine Hörprobe gefällig? Dann nehmen wir doch Interlingua und Volapük. Volapük bedeutet übrigens Weltsprache und leitet sich von den englischen Wörtern World und Speak ab. Im Folgenden wird in diesen zwei Kunstsprachen gebetet, und zwar das Vaterunser. Zuerst Volapük.
O fato pass, quel pinol süß. Bei saluto mötz, nemo lam, hübo möt, mon argen olam, chino mötz vil olig, es in sül isutal.
Nostre pan quotidian, da nos hodie, e perdona le debitus nostre, assi como nos perdona le debitores nostre, e non nos induce in tentation, sed libera nos del mal.
Etliche Plansprachen sind auch für Romane, Filme und Serien entwickelt worden. Vielen bekannt dürfte Klingonisch sein aus der Serie Star Trek. Und jetzt wird dick aufgetragen, Sein oder Nichtsein aus Shakespeares Hamlet, der Hauptdarsteller ein Klingone.
Tach, pa, tach, be, tach, mutlich, warm, gekönnisch. Kua, ja, tach, schon, wak, tja, putja, schickte. Pa, schen, pekra, hey, schuf mech, nuk mech, schukte. Ech, schuf mo, rin, moch, de, her. Komm, komm, nech.
Klingonisch wurde in den frühen 1980er Jahren entwickelt. Konstruierte Sprachen hat es allerdings schon Jahrhunderte vorher gegeben. Der älteste Beleg in der Sammlung ist die sogenannte Lingua Ignota der Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert. Wohl eine Art Geheimsprache, aber sicher kein früher Ansatz einer Universalsprache.
Das Bedürfnis nach einer gemeinsamen Sprache entsteht natürlich erst allmählich durch eben die ökonomische Globalisierung, durch den Welthandel, durch das Bedürfnis eben auch mit sehr entfernten Kulturen angemessen kommunizieren zu können.
Bemerkt Thomas Macho, der das internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz mit Sitz in Wien leitet. Schon in der frühen Neuzeit beginnen sich Philosophen, Mathematiker und Pädagogen vermehrt mit der Idee einer Universalsprache zu beschäftigen. Im 17. Jahrhundert hatte unter anderem der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz die Idee einer universalen Zeichensprache des Denkens. Seine Charakteristika Universalis war vor allem darauf ausgerichtet, übersetzungsbedingte Missverständnisse wissenschaftlich fundiert zu beseitigen.
Man darf nicht vergessen, dass Leibniz nicht nur ein großartiger Gelehrter, ein Universalgelehrter war, sondern auch jemand, der durchaus als politischer Berater aktiv war von verschiedenen Königshäusern. Und Leibniz hatte natürlich auch die Idee, dass es leichter möglich sein müsste, eben die Verständigung zwischen den Kulturen, zwischen den Staaten zu erreichen, wenn man eine Sprache hätte. Und so hat er dann eben seine Universalsprache entwickelt, konzipieren würde. Nur war auch die Leibnizsche Universalsprache eher eine Schriftsprache, also eine Sprache, die man sprechen hätte können.
So richtig zu sprießen beginnen Ideen und Konzepte für konstruierte Sprachen im späten 19. Jahrhundert, bemerkt Bernhard Tulder, Bibliothekar im Esperanto-Museum in Wien. In einer Zeit geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Industrialisierung und Internationalisierung. Welche Sprache sich als Weltsprache würde durchsetzen können, in Frage kamen Französisch, Deutsch oder Englisch, war damals allerdings noch nicht klar.
Und es war noch nicht klar, ob es eine Sprache sein wird, die eine dominierende Stellung erreicht. Und deswegen sind die meisten Plansprachen, die dann ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden sind, ganz bewusst mit der Absicht geschaffen worden, die internationale Kommunikation zu erleichtern. Und die erste von diesen neuen Plansprachen, die dann auch wirklich den Schritt von der Theorie in die Praxis schaffte, das war Volapük.
Dem Bedürfnis nach internationaler Verständigung folgt auch der Volapük-Wahlspruch Männer de Ball, Pückiball. Eine Menschheit, eine Sprache. Die von dem Konstanzer Pfarrer Johann Martin Schleyer erdachte und 1879 veröffentlichte Sprache hatte kurzzeitig einen enormen Erfolg und innerhalb von nicht einmal 10 Jahren etwa 1 Million Anhänger. Kurze Zeit später allerdings, mit dem Aufkommen von Esperanto, verlor Volapük rasch an Bedeutung. Die Entstehungsgeschichte von Esperanto ist unter den Plansprachen einzigartig, weil sie auch und ganz besonders vor dem Hintergrund des massiv aufkeimenden Nationalismus im späten 19. Jahrhundert betrachtet werden muss. Dass Sprachenvielfalt oft zu Konflikten führt, hat der Schöpfer von Esperanto, Ludwig Leise-Samenhoff, schon als Kind in seiner multiethnisch geprägten Geburtsstadt Bialystok erlebt. Die Stadt gehört heute zu Ostpolen, lag damals aber im Russischen Reich. In einem Brief über den Ursprung von Esperanto schrieb Samenhof:
Dieser mein Geburtsort und Heimatsort in meiner frühen Jugend gab mir die Richtung für alle meine späteren Bestrebungen. Die dortige Bevölkerung besteht aus 4 Elementen: Russen, Polen, Deutsche und Juden. Diese 4 Gruppen haben je ihre eigene Sprache und stehen einander feindlich gegenüber. In einer solchen Stadt empfindet eine eindrucksfähige Natur mehr als sonst wo das lastende Unglück der Verschiedensprachigkeit, und bei jedem Schritt drängt sich ihr der Gedanke auf, dass die Verschiedenheit der Sprachen der einzige oder wenigstens der Hauptgrund ist, der die menschliche Familie trennt und in feindliche Lager spaltet.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrten sich vor allem in Osteuropa die Repressionen und Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung. Liliana Feierstein vom Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin berichtet von mehr als 60 öffentlichen Ritualmordanklagen zwischen 1873 und 1900, und das allein in der Habsburger Monarchie. 1894 kommt es in Frankreich zur sogenannten Dreyfus-Affäre, einem Justizskandal um den aus dem Elsass stammenden jüdischen Offizier Alfred Dreyfus, der von einem Kriegsgericht in Paris wegen angeblichen Landesverrats verurteilt wird. Auf Grundlage von rechtswidrigen Beweisen und zweifelhaften Handschriftengutachten. Und dieser Justizirrtum hatte schwerwiegende Folgen.
Mit ganz, ganz starken antisemitischen Wellen, die in ganz Europa durchgehen, und übrigens auch die Motivation für die Entstehung von der politisch-zionistischen Idee von Theodor Herzl war. Und in diese ganze Menge von antisemitischen Wellen in Osten und in Westeuropa, besonders auch in Osteuropa und vor allem nach der Ermordung von dem Zar 1881, von der Ermordung von Alexander II., ist auch nochmal so erneut auf eine ganze Reihe von blutigen Pogrome da gekommen.
Wie sollte man sich gegen antisemitische Gewalt am besten schützen? Auf diese Frage fand man in der jüdischen Welt Europas verschiedene Antworten.
Und die ganzen Diskussionen gingen entweder um Land, eben ein Projekt wie der Zionismus, oder aber um die Sprache, ob man doch nicht eine jüdische Sprache bräuchte.
Eine Überlegung damals war, das hochkomplexe und als Alltagssprache wenig praktikable Hebräisch zu erneuern und zur jüdischen Kultursprache zu machen. Eine andere, dasselbe mit Jiddisch zu versuchen, das damals als Jargon betrachtet wurde.
Und das dritte Projekt, das war von Samenhof, eine komplette neue Sprache zu erfinden, die, und das ist das Interessante, dass man nicht weiß, am Anfang eigentlich für die Juden sein sollte.
Denn Samenhof war der festen Überzeugung, der Antisemitismus beruhe ganz wesentlich auf dem Fehlen einer eigenen Kultursprache. Zumal sich Juden ja auch häufig vorwerfen lassen mussten, anderen Kulturen und Völkern ihre Sprache quasi zu stehlen. Eine Erfahrung, die Samenhof selbst machen musste.
Er wollte eigentlich ein russischer Schriftsteller werden, und er hat immer gesagt, die Russen gucken mich aber an und sagen, du nimmst unsere Sprache, sprich und schreib in deine Judensprache. Man hatte aber keine gemeinsame, und das ist erstmal sein Projekt.
Allerdings hatte Esperanto unter den west- und osteuropäischen Juden nur bescheidenen Erfolg, verbreitete sich aber sonst Anfang des 20. Jahrhunderts überraschend schnell. Auch wenn sich die Idee einer jüdischen Kultursprache damit nicht umsetzen ließ, Samenhof ging es um die grundlegende Idee, diese einfache Sprache als Werkzeug gegen Gewalt und Diskriminierung und für weltweiten Frieden einzusetzen. Die Hoffnungen auf ein friedliches Miteinander macht schließlich der Erste Weltkrieg zunichte. Ludwig Leiser Samenhof stirbt 1917. Nach dem Krieg nimmt die Zahl der Esperanto-Sprecher und Sprecherinnen in vielen europäischen Ländern zu, auch in Österreich, das in der Zwischenkriegszeit sogar zu einer Esperantisten-Hochburg wird. 1922 fanden allein in Wien mehr als 70 Esperanto-Kurse statt. Sogar im Radio werden Stunden gegeben. Und überall in Europa gewinnt die Kunstsprache vor allem in der Arbeiterbildung an Bedeutung. Eine Zeit lang fördert auch die Politik Esperanto. Damit ist es allerdings mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten schnell vorüber. Dabei haben diese das als jüdische Universalsprache diffamierte Esperanto zuvor selbst für sich instrumentalisiert.
Das ist zu Beginn der 1930er Jahre ein eigenständiger nationalsozialistischer deutscher Esperanto-Bund gegründet worden, um die nationalsozialistische Ideologie durch Esperanto im Ausland zu verbreiten. Aber er musste sich im Deutschen Reich dann 1936 sowie auch andere Esperanto-Vereinigungen zwangsauflösen.
Sagt Bernhard Töder vom Esperanto-Museum in Wien. Nach dem sogenannten Anschluss 1938 wurden Esperanto-Vereinigungen auch in Österreich verboten. Das Esperanto-Museum wurde geschlossen und erst 1947 wieder eröffnet. Bereits vor der NS-Zeit hatte der Nationalökonom und Wissenschaftstheoretiker Otto Neurath Wien verlassen. Als Direktor des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums war er dort auch in der Arbeiter- und Volksbildung tätig gewesen. Mit einem Team aus Künstlern, Grafikern, Statistikern, Soziologen und Geografen hatte Neurath Mitte der 1920er Jahre eine außersprachliche Form der Kommunikation entwickelt, die Methode der Wiener Bildstatistik. Neurath ging es darum, komplexe Sachverhalte für weniger gebildete Bevölkerungsgruppen in eine leicht verständliche Bildsprache zu übersetzen. Ein illustrierendes Beispiel bringt der Politikwissenschaftler und Neurath-Biograf Günter Sandner von der Universität Wien.
Es gibt eine Bildstatistik, wo dargestellt wird, der Zusammenhang zwischen Säuglingssterblichkeit und Wohnbezirk in Wien. Das ist ein ganz berühmtes Piktogramm, ein ganz berühmtes Mengenbild des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums. Und da legt er eben dar, dass im 8. Bezirk, also in einem bürgerlichen Wiener Wohnbezirk, die Säuglingssterblichkeit erheblich geringer ist als im proletarischen 16. Bezirk, also in Otterkring. Und was Neurath vor allem wollte, war eben der Arbeiterklasse, das war eindeutig im Kontext der Arbeiterbildung des Roten Wiens, eben soziale und ökonomische Zusammenhänge zu vermitteln. Und das hatte von daher sozusagen einen Bildungszweck, aber es hatte auch einen politischen Zweck.
Die neue Methode aus Wien, die Otto Neurath selbst gelegentlich als bildhaftes Esperanto bezeichnete, sorgt jedenfalls rasch für Aufsehen, auch im Ausland. Als in Österreich der Ständestaat ausgerufen und das austrofaschistische Regime errichtet wird, flieht Neurath als Visionär und überzeugter Marxist, wie Günter Sandner es formuliert, gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin und späteren Frau Marie Reidemeister in die Niederlande und dann weiter nach Großbritannien. Seine bildstatistische Methode benennt er in Isotype um.
Das ist ein Akronym, das steht für International System of Typographic Picture Education, geht auf Marie Neurath oder damals noch Marie Reidemeister zurück, 1935. Und es hat schon noch Weiterentwicklungen in der Hinsicht gegeben, dass einfach neue Herausforderungen auf das Team zugekommen sind, die auch bewältigt worden sind und vor allem in England die Filmarbeit.
Im Auftrag des britischen Informationsministeriums produzierte das Ehepaar Neurath mit dem Regisseur und Filmproduzenten Paul Rother mehr als 15 Filme. Und einige davon, so Günter Sandner, waren äußerst erfolgreich.
Wo eigentlich die Themen, die Neurath in der Bildstatistik der 20er Jahre und frühen 30er Jahre behandelt hat, wieder auftauchen.
Wie Wohnen, Ernährung, Gesundheit, also Themen, die menschliche Grundbedürfnisse betrafen. Veranschaulicht wurden diese nun durch Trickfilmsequenzen. Die Piktogramme hatten quasi laufen gelernt. 1945 starb Otto Neurath. Seine Methode aber, mit der er Wissen allen zugänglich machen wollte, die hat überlebt. Viele der Zeichen, die Neurath für seine Vermittlungsbilder verwendete, sind uns heute als Piktogramme, Icons oder Symbol-Icons im Internet allgegenwärtig. Und seine Bildsprache war auch die Grundlage für symbolbasierte Leitsysteme, wie zum Beispiel U-Bahn-Netze oder Fluchtpläne. Unter anderem hatte Otto Neurath aber auch den Plan verfolgt, eine wissenschaftliche Einheitssprache zu entwickeln. Er misstraute vor allem dem Deutschen, das er als besonders anfällig für dunkle und mysteriöse Formulierungen hielt. Von einer grundsätzlichen Gefährlichkeit gesprochener Sprache, von ihrer leichten Korrumpierbarkeit durch Macht und Gewalt, ging Karl Blitz aus, der 1897 in Czernowitz geboren wurde und im Wiener Zwischenkriegszeit als Chemieingenieur Karriere machte. Nach der Annexion an Nazi-Deutschland, so schildert der Kulturwissenschaftler Thomas Macho, musste Blitz seiner jüdischen Herkunft wegen ins Exil flüchten.
Und hatte dann eben auch die Idee, man müsste eine universalverständliche, logische und vor allem allen Emotionen und Affekten, die ihm so verhasst waren durch die Erfahrung des Nationalsozialismus, freien Sprache finden. Wobei eben Blitz, er nannte sich dann später Bliss, auf die Idee kam, dass man eben eine Sprache erfinden muss, die gar nicht gesprochen wird, denn schon mit dem Sprechen kommen die Affekte ins Spiel, sondern eine, die möglichst klar, einfach und vor allem logisch funktioniert.
Charles Bliss, der sich nach dem Krieg in Sydney niederließ, entwickelte deshalb seine Semantography, eine nicht-alphabetische Symbolschrift, die in allen Sprachen lesbar ist. Jedes verwendete Zeichen, jedes Bliss-Symbol steht für einen Begriff und mehrere Symbole können kombiniert werden, um Sätze zu bilden oder Ideen auszudrücken. Die ursprüngliche Vorstellung, das System könnte die weltweite Verständigung verbessern, die hat sich nicht erfüllt. Aber es konnte sich auf dem Feld der Sonderpädagogik behaupten, als Unterstützung der Kommunikation von Menschen, die wegen einer kognitiven oder motorischen Störung Probleme bei der Lautartikulation haben. Auf eine literarische Forschungsreise durch die Welt der Kunst- und Plansprachen hat sich der österreichische Schriftsteller Clemens Setz in seinem neuesten Buch begeben. Der Titel zitiert eine Stelle aus einem Brief Rainer Maria Rilkes an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Und Clemens Setz leitet davon etwas sehr Grundsätzliches ab, wenn er fragt:
Ist das nicht auch die beste Definition von Dichtern in erfundenen Sprachen? Sie bringen Ertrag und Nährstoffe von einer Quelle, die sonst kaum jemand sehen kann.
Clemens Setz erzählt die Geschichte einzelner Plansprachen von Bliss Symbolics, La Adan, Esperanto, Itkuil, Klingonisch und vielen mehr. Er zitiert und übersetzt Gedichte und balgt sich mit jedem Poem so enthusiastisch wie eine Katze mit einem Wollknäuel, wie es ein Kritiker so schön formuliert hat. Manche konstruierten Sprachen versucht der Autor auch selbst zu lernen, wie Volapük, dessen verwortakelten Wörter, wie er schreibt, ihn besonders amüsieren und auf ihn wie ein Antidepressivum wirken. Wörter wie Breiniflapp für Schlaganfall zum Beispiel oder LOL für Rose oder auch die Bezeichnungen für die Wochentage.
Mudel, Tudel, Wedel, Dödel, Friedel, Zedel, Sudel. Heute ist Dödel.
Clemens Setz interessiert sich aber auch für die jeweiligen Sprachenerfinder und den Zusammenhang zwischen dem Konstruieren von Sprachen und persönlichen Krisen. Insofern, so der Autor, seien diese Kreationen immer auch Autobiografien. Die eindeutige Seele dahinter, ein Mensch mit Ansichten oder auch Traumata, leuchten immer hindurch. Und tatsächlich ist die Geschichte der Plansprachen oft eine von schicksalsgebeutelten Außenseitern gewesen, die mit ihren ambitionierten Projekten regelmäßig scheiterten. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele, bemerkt der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho.
Clemens Setz hat in seinem letzten Roman das ja auch sehr schön dargestellt. Es gibt natürlich auch wunderbare Beispiele von wirklich fast privat konstruierten Sprachen. Sein schönstes Beispiel darin ist die Geschichte von Talossa, eigentlich ein Kinderschlafzimmer, das dann als Mikronation konzipiert und propagiert wurde, eine eigene Sprache entwickelt wurde und dann tatsächlich durch das Internet eine riesige Community gefunden hat, die auch Talossisch lernen wollte, die auch zu dieser Nation gehören wollte. Das hat was von einem großen Computerspiel, könnte man sagen. Es hat aber natürlich auch etwas von einem, wenn man so will, von einem Sprachspiel, das mit der Fantasie, dass aus den kleinsten Keimern auch Prozesse der Verständigung entwickelt werden können, in Zusammenhang steht.
Rückblickend eint die meisten Spracherfinder aber doch eine große aufklärerische Motivation. Eine Sprache für alle zu schaffen, für eine friedliche Welt. Diese Vorstellung mag naiv sein, faszinierend ist sie aber bis heute. Für diesen schönen Traum unermüdlich zu kämpfen, davon singen jedenfalls die Esperantisten in ihrer hoffnungsfrohen Hymne.
Die Labormäuse der Linguistik im Universum der Plansprachen von Sabrina Adelbrecht. Es sprachen Bernhard Fellinger und die Autorin. Redaktion Armin Stadler, Technik Franz Ahammer.